Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europa-Magazin bei Radio Dreieckland in Freiburg. Heute ist der 29. Januar 2014 und im Studio begrüßt euch mal wieder die Maike. Euch erwarten in der nächsten halben Stunde Nachrichten, zwei Beiträge und außerdem Musik aus Mali, Blues von Blind John O'Gun. In unserem ersten Beitrag spricht Kollege Fabian mit dem grünen Europaabgeordneten Martin Häusling über eine kürzlich veröffentlichte Studie zu neuen gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Danach hören wir einen Beitrag von Kollege Mathieu, denn Frankreich hat gerade einen neuen Einsatz in Mali beschlossen und damit steht die Zentralafrikanische Republik momentan auf der europäischen Tagesordnung. Doch zunächst, wie immer, die Focus Europa Nachrichten vom 29. Januar 2014.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Antisemitischer Terrorist in Polen vor Gericht. In Krakau hat gestern der Prozess gegen Brunon Kwiecien begonnen. Dem als Polen Breivik bekannten Agrarwissenschaftler wird vorgeworfen, aus antisemitischen und nationalistischen Gründen einen Sprengstoffanschlag auf das polnische Parlament in Warschau vorbereitet zu haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe und will sein Ansehen in der Öffentlichkeit wiederherstellen. Die in seiner Wohnung gefundenen pyrotechnischen Materialien hätten ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken gedient. Der Anklage zufolge wollte Kwiecien mit seinem Sprengstoffanschlag möglichst viele hochrangige Politiker der Regierung sowie den Staatspräsidenten töten. Eine Mitte des Monats veröffentlichte Umfrage belegt, dass der Antisemitismus im katholisch geprägten Polen in den letzten 5 Jahren zugenommen hat. Mehr Überwachung statt weniger. Der spanische Konservative Agustín Díaz de Mera will Europol über private Provider Zugriff auf Privatdaten geben. Die Gesetzesänderung liegt im Innenausschuss des Europaparlaments für den morgigen Donnerstag vor. Der Berichterstatter zum Thema Datenschutz im Europaparlament, Jan-Philipp Albrecht, sieht keine rechtliche Grundlage für diese Maßnahme. Wenn Europol persönliche Daten bei privaten Unternehmen abfragen kann, kommen wir in Europa schon recht nahe an die amerikanischen Zustände. In den USA haben die Geheimdienste umfassenden Zugang zu persönlichen Daten bei privaten Netzwerken und Telekommunikationsanbietern. Oppositioneller Fernsehsender in Russland unter Druck. TV Rain, einer der wenigen Fernsehsender der Opposition, steht nach einer Umfrage zu Leningrad kurz vor dem Verlust seines Zugangs zum Kabelnetz. Der Sender hatte am Montag in einer Umfrage wissen wollen, ob es nicht besser gewesen wäre, Leningrad aufzugeben und damit hunderttausende Menschenleben zu retten. Der Sender entschuldigte sich später für die Frage und brach die Umfrage ab. Am gestrigen Dienstag verkündete der Präsident des Kabelbetreiberverbands, dass niemand dazu gezwungen würde, TV Rain vom Kabel zu nehmen. Allerdings wären Kündigungen der Verträge zwischen Kabelbetreibern und TV Rain durchaus denkbar, weil der Fernsehsender den Kabelbetreibern einen wirtschaftlichen Schaden zugefügt habe. Auch die Medienaufsichtsbehörden gaben bekannt, dass sie die Umfrage von TV Rain untersuchen werden. Die Skandalumfrage bleibt aber nicht der einzige Medienskandal in dieser Woche. Der kremlfreundliche Sender Russia 24 zitierte Reichspropagandaminister Josef Goebbels mit einem Lob an Lenin als Teil einer Collage zum 90. Todestag Lenins. Alle verantwortlichen Redakteure wurden sofort entlassen, eine Untersuchung des Vorfalls ist aber bisher von keiner Seite angekündigt worden. Feigenblatt für Verhandlungen um TTIP. Die EU-Kommission reagierte auf die anhaltende Kritik an den Geheimverhandlungen rund um das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Die EU-Kommission verhandelt mit Teilen der US-Regierung, ohne dass demokratisch legitimierte Politiker oder Politikerinnen daran teilnehmen können. Aufgrund dieser Kritik hat die Kommission nun angekündigt, 14 Vertreter von Verbänden in die Verhandlungen mit einzubeziehen, darunter der Europäische Verbraucherverband, der Umweltschutzverband Europäisches Umweltbüro, die Interessensvertretung der Lebensmittelindustrie namens Food Drink Europe sowie der konventionelle Agrarverband COPA COGEGA. Das Gremium soll an den Verhandlungsrunde vom 10. bis zum 14. März in Brüssel teilnehmen und, wenn nötig, detaillierte Informationen über Verhandlungsfortschritte erhalten. Dabei werde darauf geachtet, dass diese Dokumente vertraulich blieben. Wieder einmal zeigt sich, dass die Demokratiekritik am Verhandlungsverfahren allzu leicht auszuhebeln ist. Die inhaltliche Arbeit kann aber erst beginnen, wenn alle Karten auf dem Tisch liegen. Razzia gegen besetztes Haus kann wie es in Barcelona. In den Morgenstunden des heutigen Mittwoch haben Polizeieinheiten das besetzte Wohnprojekt Canvies im Stadtteil Sants in Barcelona gestürmt. Dabei wurden 6 Personen festgenommen. Die Polizei bestreitet, dass das besetzte Haus geräumt werden soll. Nach ihren Angaben steht die Razzia im Zusammenhang mit einem Angriff auf Rechtsradikale, der am 12. Oktober vergangenen Jahres stattgefunden haben soll. Damals wurden 4 Rechtsradikale von vermummten Personen zusammengeprügelt und es entstand ein Sachschaden von 1.300 Euro. Die Hausdurchsuchung soll nun Waffen und andere Hinweise sicherstellen, die eine Verbindung der Hausbewohner zu dem Angriff belegen könnten. Gegen die 6 verhafteten Personen wird wegen Körperverletzung aus Hass und Sachbeschädigung ermittelt. Europäische Grüne wählen Spitzenduo für den Wahlkampf. Die europäischen Grünen haben für die kommenden Europawahlen im Mai eine Vorwahl nach amerikanischem Modell durchgeführt. Diese Vorwahl hatte das Ziel, die Wahl der Spitzenkandidaten und Kandidatinnen transparenter zu gestalten. Traditionell werden die Spitzen eines Wahlkampfs auf einer Mitgliederversammlung der jeweiligen Partei bestimmt. Bei den grünen Vorwahlen diesen Jahres konnten aber nicht nur Parteimitglieder wählen, sondern alle Europäer und Europäerinnen über 16 Jahren waren dazu aufgerufen. Die beiden Sieger der Vorwahlen und damit Spitzenkandidaten für den Europawahlkampf der Grünen in diesem Jahr sind die deutsche Ska Keller und der Franzose José Bové. Nächster Schritt bei Bankenregulierung. EU-Kommissar Barnier stellte heute in Brüssel seinen Vorschlag zur Bankenregulierung vor. Vorausgegangen war diesem Kommissionsvorschlag die Arbeit einer Expertengruppe, die eine klare Trennung zwischen Einlagengeschäft und Spekulationsgeschäft bei Banken forderte. Diese Forderung wird in Barniers Papier aber nicht vollständig umgesetzt. Die praktische Umsetzung sei sehr schwierig. Was nun spekulativ sei und was nicht, soll von Fall zu Fall entschieden werden. Die Idee hinter der Trennung ist, dass Sparer und Sparerinnen mit ihren Einlagen nicht für Spekulationsverluste der Banken haftbar gemacht werden können. Allerdings gäbe es zu viele Schlupflöcher in dem Vorschlag der EU-Kommission, um die Sicherheit wirklich umzusetzen, kritisierten Mitglieder des Europaparlaments.
Cybercrime auf dem Acker. Eine neue Studie zu GVO, zu gentechnisch veränderten Organismen. Darüber sprach unser Kollege Fabian mit dem grünen Europaabgeordneten Martin Häusling.
Das Europaparlament hat ja erst im August die Cybercrime-Richtlinien verabschiedet. Wir können doch eigentlich ganz beruhigt in den Cyberkrieg auf dem Acker ziehen, oder etwa nicht?
Darum ging es uns ja nicht, sondern wir wollten mit der Studie klar machen, das ist eine neue Dimension von gentechnisch veränderten Pflanzen, aber auch Tieren gibt, die demnächst auf den Acker kommen könnten, wenn wir nicht aufpassen. Und deshalb haben wir das Cyberkrieg genannt, weil es ist, glaube ich, so für viele nicht klar, dass Gentechnik dabei ändert, dass eine Pflanze nur mit einmal gentechnisch verändert wird und damit ist die Sache beendet. Nein, die Aufrüstung und das Wettrüsten auf dem Acker geht vor allem in den USA weiter und was uns da droht, wollten wir einfach mal aufzeigen.
Also die konkrete Aufgabenstellung der Studie war sozusagen, die neuesten Entwicklungen der Gentechnikindustrie zu analysieren. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen und deutlich ist geworden, und das haben wir ja, glaube ich, schon mehrmals publiziert, dass die Gentechnik in der jetzigen Form, wie sie da ist, zwar am Anfang tatsächlich dazu geführt hat, dass hier und da weniger Pflanzenschutzmittel ausgebracht wurden, aber in den letzten Jahren immer deutlicher wird der Einsatz von Gentechnik, und das kann man an Studien in den USA sehen, in Südamerika führt zu vermehrten Einsatz von, gerade bei Pflanzen, die gentechnisch so verändert sind, dass sie gegen Glyphosat resistent sind, dass die Glyphosat-Aufwandmengen sich innerhalb von ein paar Jahren vervierfacht haben und nach nur knappen 10 Jahren im kommerziellen Einsatz hat sich die Anwendung von bestimmten Spritzmitteln wie gerade Roundup-Glyphosat genau um diese 3-4-fache Menge erhöht, ohne ein absehbares Ende. Und die Antwort der Gentechnikindustrie ist, dass man jetzt neue gentechnische Veränderungen in die Pflanze einbaut, so dass sie gegen 2 Spritzmittel zum Beispiel resistent ist. Das heißt, man wendet jetzt das eine weiterhin an und noch ein zusätzliches. Das heißt, langfristig geht die Spirale des Einsatzes von Chemie auf dem Acker noch weiter nach oben.
Also zum einen die Pflanzen selber Gift produzieren und zum anderen eben das Pflicht, dass man von außen, das Gift, das man von außen drauf schmeißt, da werden sie resistent dagegen. Aber am Ende werden es giftigere Lebensmittel. Also es ist mehr Gift in den Lebensmitteln. Ja. Jetzt haben Sie diese Studie schon in Berlin vorgestellt und wollen sie jetzt am Mittwoch in Brüssel vorstellen. Dort konkret im Agrarausschuss?
Nein, wir haben hier eine Diskussion um Saatgut. Und diese Diskussion um Saatgut ist natürlich eng damit verknüpft, was wollen wir in Zukunft in Europa einsetzen, was wollen wir nicht einsetzen. Da geht es auch dabei darum, das ist sozusagen eine Folgestudie, dass die Konzentration im Saatgutbereich in Europa auch immer weiter zunimmt. Das heißt, wir haben im Grunde genommen genau dieselben Akteure auf dem europäischen Markt, wie wir sie auch auf dem amerikanischen Markt haben. Wenn man sich mal überlegt, dass Monsanto auch in Europa ja viele, muss man ausdrücklich sagen, nicht gentechnisch verändertes Saatgut, aber in vielen Bereichen ja sehr starke Anteile am Saatgut haben. Das lässt für die Zukunft nichts Gutes erahnen, wenn man sich vorstellt, dass Monsanto zum Beispiel 30% des Saatgutes in dem Tomatenbereich sein eigen nennt. Dann weiß man, was dazu auf uns zukommen kann. Uns geht es da, und das ist das Anliegen sowohl der ersten Studie als auch das, was wir am Mittwoch mit der europäischen Fraktion präsentieren, dass wir die Biodiversität retten wollen, indem wir kleine Strukturen fördern und nicht weiterhin die großen Strukturen noch mit öffentlichen Aufträgen am Ende mästen.
Und obwohl dieser Saatgut ja nicht gentechnisch verändert ist, sind es doch oftmals eben Hybridsorten, die eine große Gleichförmigkeit dann an den Pflanzen haben, an den Produkten nachher haben. Und da ist es natürlich auch eine Machtkonzentration. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über gentechnisch veränderte Pflanzen, aber so die Abkürzung GVO sind ja eigentlich gentechnisch veränderte Organismen. Geht es denn über Pflanzen auch hinaus? Was sind da so die Erkenntnisse der Studie?
Ja, wir haben ja vor kurzem, ist ja beantragt worden, in Spanien gentechnisch veränderte Fliegen freizusetzen. Die Männchen wurden steril, dass die Nachkommen dieser Fliegen, wenn sie rausgelassen werden in die Freiheit, sagen, dazu führen, dass die Nachkommen, wenn sich diese gentechnisch veränderten Fliegen dann kreuzen mit natürlicher Population, dass die Nachkommen steril werden. Was da dann eine Folgeabschätzung oder was die Folgen dessen sein wird, kann man überhaupt nicht abschätzen. Denn wenn diese Fliegen kann man nun wirklich nicht mehr einfangen, wenn sie mal in die Freiheit gelangen und was dann sagen mit ganzen Populationen passieren kann, kann man überhaupt nicht abschätzen. Eine Pflanze kann man ja noch begrenzen, da kann man ja noch einen Zaun drum ziehen am Ende. Aber wenn man mit Tieren in dem Bereich arbeitet, dann kann man überhaupt keine Folgenabschätzung machen. Was passiert, wenn diese Tiere sich dann in der freien Population so weit vermehren, dass sie vielleicht ganze Arten sozusagen ausrotten können. Der andere Beispiel, was wir in der Studie ausdrücklich erwähnt haben, was ja auch in der öffentlichen Diskussion ist, ist die Anerkennung von gentechnisch veränderten Fischen. Die steht in den USA kurz bevor, dass gentechnisch veränderte Lachse dann genehmigt werden. Auch da muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist, wenn solche Tiere in die Umwelt gelangen, sich dann mit natürlichen Populationen kreuzen? Was sind die Folgen dessen? Hat das zur Folge, dass die natürlichen Populationen aussterben oder was auch immer passieren kann? Aber das ist gänzlich unverantwortlich, mit Tieren jetzt Freilandexperimente zu machen. Das ist fast noch, oder das ist wirklich schlimmer als das, was wir im Bereich der Pflanzen machen.
Wie sehen denn jetzt da die Kräfteverhältnisse im Europaparlament aus? Also diese Studien sind ja dann doch gut fundiert. Und gibt es da die Hoffnung, dass ein starkes Signal aus dem Europaparlament zu erwarten ist gegen diese Art von gentechnischen Veränderungen?
Also zunächst mal muss man sagen, jetzt das Europaparlament ist ja bei der Neuzulassung von Pflanzen jetzt im Grunde genommen außen vor. Wir können da jetzt keine Ablehnung oder Zustimmung formulieren, weil das ist Sache der Kommission und des Ministerrat, spricht der Mitgliedstaaten. Sie wissen, es steht jetzt die Zulassung einer gentechnisch veränderten Maissorte wieder an, 1507. Das Europaparlament hat sich mit Mehrheit dagegen ausgesprochen, das zuzulassen. Nur leider sind wir nicht in der, haben wir nicht das Recht, das allein uns dagegen zu stellen. Es wird jetzt darauf ankommen, wie sich Deutschland, wie die neue Bundesregierung sich in der Abstimmung im Ministerrat verhält, wenn Deutschland dagegen stimmt für eine Neuzulassung dieser gentechnisch veränderten Maissorte, dann wird es vielleicht dann bei den Mitgliedstaaten eine Mehrheit dagegen geben. Das heißt, dann würde diese Sorte nicht zugelassen. Wenn Deutschland sich bei der Abstimmung enthält oder sogar dafür stimmt, dann ist die Kommission am Zug und die Kommission wird, wie sie schon angekündigt hat, diese neue gentechnisch veränderte Maissorte für den Acker, also für den Anbau in Europa, dann halt genehmigen. Das wäre sozusagen eine neue Runde. Das wäre die zweite zugelassene Sorte in Europa. Dann hätten wir die Diskussion wieder draußen auf dem Acker. Ich glaube, das kann sich jetzt wirklich ernsthaft keiner wünschen, dass wir genau diese Diskussion jetzt wieder führen müssen. Muss man eine andere Diskussion hier noch hochaktuell, und die wird ja auch zunehmend kritisch geführt, neben unserer Praxis der eigentlich sehr vorsichtigen Genehmigung, das muss man ja insgesamt noch sagen von Neuzulassungen, droht uns natürlich Ungemach, wenn das Freihandelsabkommen mit den USA jetzt ohne parlamentarische Kontrolle, ohne Beteiligung der Zivilgesellschaft jetzt weiter verhandelt wird. Denn dann droht uns wirklich eine Zeitenwende in Sachen Zulassung gentechnisch veränderter Sorten. Dann glaube ich, dann haben wir die Schlacht dann schnell verloren, wenn wir mit den Amerikanern ein Freihandelsabkommen abschließen. Denn die kennen weder eine Kennzeichnung in den USA von gentechnisch veränderten Pflanzen, noch gibt es in den USA große Bedenken hinsichtlich bei der Regierung gegen einen Anbau. Ich fürchte, dass die Europäer, wenn sie nicht jetzt rechtzeitig die Notbremse ziehen, dann von der amerikanischen Agrarindustrie über den Tisch gezogen werden.
Frankreich in Zentralafrika, eine Geschichte der Beherrschung. Die Lage in der Zentralafrikanischen Republik steht momentan auf der europäischen Agenda. Frankreich hat nämlich gerade einen neuen Einsatz in diesem Land beschlossen und hat im Januar die europäischen Partner dazu gewinnen können, sich daran zu beteiligen. In welchem Rahmen ist noch unklar. Es handelt sich um den zweiten Einsatz in Afrika unter Präsident Hollande, aber auch um den 50. Einsatz Frankreichs in Afrika seit der Dekolonisierung. Im März 2013 hatten Rebellen der Seleka-Koalition den zentralafrikanischen Präsidenten François Bozizé gestürzt und einen Anführer der Rebellion, Michel Djotodia, zum Übergangspräsidenten erklärt. Doch in den folgenden Monaten hatte dieser sich unfähig gezeigt, die Seleka-Truppen tatsächlich aufzulösen und zu entwaffnen. Die Situation eskalierte zudem, als sich Selbstverteidigungsmilizen gegen die Seleka-Truppen bildeten. Beobachter befürchten eine weitere Eskalation der Gewalt und eine Verhärtung der Fronten entlang religiöser Linien, Der französische Außenminister sprach sogar von einem Völkermordsrisiko. Am 10. Januar 2014 kündigte Michel Djotodia zusammen mit seinem Premierminister Nicolas Tiangaye seinen Rücktritt an. Zur Nachfolgerin für die Übergangspräsidentschaft wurde die Bürgermeisterin von Bangui, Catherine Samba-Panza, ernannt. Das freie Radio Canu aus Lyon hat sich im Dezember mit Yannis Thomas vom Verein Survie über diesen neuen französischen Einsatz unterhalten. Der Verein Survie setzt sich kritisch mit der französischen Außenpolitik in Afrika auseinander und prangert das an, was in den Medien oft als France-Afrique bezeichnet wird, also die Verstrickung von französischen Politikerinnen und Politikern und Managern multinationaler Firmen mit korrupten afrikanischen Eliten. Yannis Thomas fasst zunächst die Rolle Frankreichs in Zentralafrika seit der Dekolonisierung zusammen. Kollege Mathieu hat den Beitrag für uns übersetzt.
Die Kolonisation der Zentralafrika war extrem violent.
Die Kolonisierung Zentralafrikas war besonders gewalttätig. Dabei wurde viel auf Zwangsarbeit zurückgegriffen. Eine harte Kolonisierung also, genauso wie die Entkolonisierung. Denn Frankreich ließ die Souveränität der zentralafrikanischen Bürgerinnen nie zum Ausdruck kommen. Die Einmischung Frankreichs in Zentralafrikas Angelegenheiten geht auf Jean Bedel, Bokassas, Machtübernahme zurück. Er ist in Frankreich besonders dafür berüchtigt, dem ehemaligen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing Diamanten geschenkt zu haben. Er herrschte von 1966 bis 1979. Dann hatte er zu viel über die Stränge geschlagen, denn er hatte sich zum Kaiser erklärt und näherte sich Gaddafis Libyen. Frankreich entschied also, seine Herrschaft zu beenden. Es schickte ein Expeditionskorps aus Fallschirmjägern, setzte ihn ab und setzte David Daco an seine Stelle ein. Dieser war eine Art zwischenzeitliche Lösung. Er blieb nur 3 Jahre an der Macht. 1982 unterstützte Frankreich einen neuen Putsch von General Kolingba, der über die gesamten 80er Jahre herrschen wird. Mit der Wende am Ende des Kalten Krieges organisierte er freie Wahlen, wie es in anderen afrikanischen Ländern der Fall wurde. Diese Wahlen gewann Ange-Félix Patassé, der 10 Jahre lang an der Macht bleiben wird. Es sind 10 stürmische Jahre, in denen Frankreich oft interveniert. Ange-Félix Patassé wird mit Meutereien seiner Soldaten konfrontiert. Also löst Frankreich jedes Mal Kampfhandlungen aus, um ihn zu unterstützen. Patassé wird schließlich 2003 von Bozizé abgesetzt, immer noch mit der stillschweigenden Unterstützung Frankreichs und mit Hilfe des Tschads. Wir befinden uns jetzt in der Situation, in der Bozizé von einer Rebellenkoalition gestützt wurde, der Seleka. Wir gehen davon aus, dass es eine stillschweigende Unterstützung Frankreichs gab, denn in Bangui sind französische Soldaten stationiert, die nichts gegen den Sturz von Bozizé unternommen haben.
Woher kommt diese Koalition und wer sind es?
Es ist eine relativ neue Rebellion, die im August 2012 begonnen hat. Es ist eine Koalition aus hauptsächlich 4 Gruppen, die aus dem Norden des Landes kommen und die eine blitzschnelle Offensive durchführten. Sie starteten im Norden Anfang Dezember und Ende Dezember standen sie schon vor Bangui. Sie zwangen Bozizé zu Verhandlungen in Libreville unter der Schirmherrschaft von anderen Staatschefs der Region. Denis Sassou Nguesso, der an der Spitze der Republik Kongo steht, beteiligte sich sehr an diese Verhandlungen. Und der Tschad ebenfalls. Es wurde ein Handlungsrahmen errichtet, wonach Bozizé beseitigt werden sollte. Er würde den Präsidentenstatus behalten, aber er würde nicht mehr wirklich regieren. Zu den anderen Klauseln gehörte auch, dass Herr Tiangaye aus der Opposition zum Premierminister ernannt werden sollte und dass politische Gefangene befreit werden sollten. Im März fand die Seleka, dass diese Klauseln nicht eingehalten wurden. Ende März ging sie wieder in die Offensive und in kurzer Zeit fielen das Regime und Bangui. Dabei griffen weder die französischen Truppen noch die afrikanischen Truppen der internationalen FOMAC ein. Das Regime fällt. François Bozizé flieht nach Kamerun und Michel Djotodia übernimmt die Macht.
Was bewegt diese 4 Gruppen der Seleka? Sind es ideologische, religiöse oder wirtschaftliche Beweggründe?
Außer den allgemein erklärten Zielen einer Verbesserung der Situation gibt es weder eine politische noch eine religiöse Linie. Das Religiöse kommt in den Konflikt dadurch, dass diese Rebellion aus dem eher muslimischen Norden kommt, während der Süden eher christlich ist. Aber es wird offenbar keine klare politische Linie verteidigt. Es kommt also eher auf eine Plünderung des Landes hinaus. Die bewaffneten Gruppen bezahlen sich auf Kosten der Bevölkerung. Also wird die Struktur des zentralafrikanischen Staates seit dem Sturz von Bozizé völlig aufgelöst. Und es findet eine beträchtliche Plünderung statt.
Hier und da hört man vom Risiko eines Völkermords sprechen. Wer würde dann einen Völkermord an wen begehen?
Der Begriff des Völkermords sollte sehr vorsichtig benutzt werden. Es wird vor allem instrumentalisiert, um Angst zu erregen. Trotz der entsetzlichen Übergriffen und trotz der Benutzung dieses Begriffs durch diplomatische Verantwortliche wie Laurent Fabius und einem amerikanischen Verantwortlichen zeigen sich die Forscher viel gedämpfter über die Idee eines Völkermords. Es handelt sich vielmehr um einen Konflikt mit Kriegsverbrechern und Verbrechern gegen die Menschlichkeit. Aber es gibt nicht wirklich die Vorstellung von Seiten des Staates, einen ganzen Teil der Bevölkerung auszurotten, wie bei einem Völkermord. Die Lage sollte nicht unterschätzt werden, aber der Begriff Völkermord trifft meiner Meinung nach momentan nicht zu.
Wenn Frankreich eine Militärintervention beschließt, entscheidet es sich für eine Seite oder wie ist es?
Ich glaube, Frankreich interveniert als eine Art Polizist, wie oft gesagt wird. Das heißt, es versucht, die Situation zu stabilisieren, die in der ganzen Region auszuarten droht. Die Region ist bereits ziemlich instabil, mit den Nachbarländern Südsudan, Tschad und der Demokratischen Republik Kongo. Ich weiß nicht, welche Seite Frankreich unterstützen kann. Wenn es eine Seite unterstützt, glaube ich, dass es vor allem interveniert, um die Situation zu stabilisieren. Sonst könnte die Situation außer Kontrolle geraten und Frankreich würde diese Einflusszone verlieren.
Was sucht Frankreich in Zentralafrika? Geht es nur um Kontrolle und um die Einflusszone? Gibt es auch Reichtümer in Zentralafrika, die es für die französischen Unternehmen zu schützen gilt?
Es gibt einige Reichtümer. Es gibt ein Uranvorkommen, das für Areva von Interesse sein könnte. Es gibt Diamanten und Holz, aber ich glaube nicht, dass dies der zentrale Grund für die französische Intervention ist. Der zentrale Grund ist meiner Meinung nach eher geopolitisch, eine Einflusszone. Zentralafrika gehört zu dem, was wir bei Survie das afrikanische Revier nennen. Das heißt, die Zone, auf der Frankreich einen entscheidenden Einfluss haben möchte. Sein Hinterhof sozusagen. Zentralafrika zu stabilisieren, heißt also für Frankreich, diese Einflusszone zu verteidigen, seine Macht zu festigen und zu zeigen, dass es immer noch eine Weltmacht ist.
Als Frankreich in Mali eingriff, sollte es nur wenige Monate dauern. Jetzt ist schon ein Jahr vorbei und es ist kein Ende in Sicht. Ganz zu schweigen von den Einsätzen in der Elfenbeinküste oder in Tschad, wo es jedes Mal wenige Monate dauern sollte, aber wo Frankreich immer noch Streitkräfte vor Ort besitzt. Schätzen Sie, dass auch in Zentralafrika die Soldaten mehrere Jahrzehnte bleiben werden? Und weitere Frage, wie sehen die Perspektiven für Zentralafrika aus? Wird es Wahlen geben?
Wie lange Frankreich bleiben wird? Gute Frage. Sicherlich nicht die angekündigten 6 Monate. Es ist extrem kurz, vor allem weil die afrikanischen Truppen der MISCA, die französischen Truppen allmählich ablösen sollen, offenbar weder über die notwendigen Ausbildungen verfügen, noch über ausreichend Material oder über die notwendigen Führungsstrukturen. Also werden wir bestimmt noch lange dort bleiben. Bei der Frage, wie es weitergeht, die Absicht ist wie in Mali, möglichst schnell eine legitime Macht zu finden. Also wird es sich wahrscheinlich darum handeln, möglichst schnell Wahlen zu organisieren, damit es sich dann nicht mehr um eine Scheinregierung handelt. Und von da aus die Institutionen des Staates wieder aufzubauen, die es in Zentralafrika nicht mehr gibt, mit der zusätzlichen Hauptschwierigkeit des Landes, seiner Größe. Es kann sehr lange dauern, eine angemessene Verwaltung über ein so großes Gebiet auszubreiten.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.